Jetzt kommt wieder ein Beitrag von Ines, den ich mit Ines schon vorher aufgenommen habe. Hört rein, es finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem ich vorher auch noch nichts gehört
genau, habe. Ich auch nicht und ich glaube, ich darf sagen, wir haben den Beitrag aber auch schon schriftlich veröffentlicht.
Ja. Ne?
Und ich finde es auch spannend und wir sind so brandaktuell, wie bei Twitter schon festgestellt wurde, wir sind jetzt beim Club der Großen, online first. Viel Spaß.
Ja, ich habe hier wieder die wunderbare Ines zu Gast.
Moin.
Und Ines hat uns einen schönen Fall mitgebracht.
Ja, und jetzt könnt ihr euch jetzt vorstellen, irgendwie dadurch, dass Torben ja auch schon mal RA war und ich war mal in meiner Vergangenheit mal Rettungssani, eigentlich glaube ich, wird das nicht aberkannt.
Nein, nein, nein.
Haben wir gedacht, wir machen das ein bisschen praxisrelevanter. Das heißt, wir fahren mal gemeinsam RTW, haben wir, glaube ich, nie gemacht. Irgendwie in der Vergangenheit, ab und zu bringe ich ihn, glaube ich, mal einen Patienten, aber sonst mehr auch nicht. Und wir sitzen schön 23 Uhr abends irgendwie vorm Fernseher auf der Rettungswache und da meldet sich auf einmal ja der Pieper und auf jeden Fall steht am Display sowas wie 37 Jahre männlich erbrechen, führt so ein bisschen zum Aufreger, oh, ein Seufzer. Und
was für ein Typ, Alter. Um 23 Uhr wegen Erbrechen mit 37, so ein bisschen Gesundheitskompetenz kann man doch haben.
So, ja. Dann kann der andere jetzt, ja, Zuhörer jetzt vielleicht auch meinen irgendwie, oh mein Gott, wenn wir jetzt was übersehen, bestimmt wäre was ganz Schlimmes, Orden-Dissektionskrebs und nur weil wir es bagatellisiert haben, verstirbt jetzt einer. Nein, nein, es wird jetzt ein ganz gemütlicher Fall, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich mal ein Fallbeispiel, das ist einfach, gehört zu den Möglichkeiten nice to know. Also, und da fangen wir jetzt an. Also wir fahren da jetzt gemütlich hin, kommen in eine relativ stickige Wohngemeinschaft und dort finden wir wirklich einen wirklich sehr kränklich aussehenden 37-jährigen, ja, normalgewichtigen Patienten. Der krümmt sich vor Schmerzen, stöhnt auf dem Sofa und neben ihm steht so noch so ein Eimer, guckst du einmal rüber und denkst so, da sind doch die Risse vom Erbrochenen drin und hat Beine angezogen, so ein bisschen in Fötushaltung und
ich habe schon mal die Vitalparameter gemessen.
Oh, das ist nett von dir.
Puls 112, SpO2 98%, Blutdruck 180/90. Ja, und ich muss zugeben, dem geht's wirklich schlecht.
Ja, also der sieht wirklich sehr, sehr kotterig aus und na gut, weil du jetzt schon mal die Vitalparameter aufgenommen hast. Ich habe währenddessen mal so ein bisschen Anamnese gemacht. Also das Erste, was wir erstmal gedacht haben, erstmal Handschuh an. Noro hatten wir erst. Ja. Müssen wir jetzt nicht nochmal haben, aber die WG-Mitbewohner haben auch gesagt, ey, den geht's seit Tagen mies. Der kotzt mehrfach täglich und er bricht nur noch, kriegt kaum irgendwie was Getränke und Nahrung rein, kann gar nichts bei sich halten und hat dabei echt tierisch Bauchschmerzen. Die waren auch schon los für ihn in der Apotheke. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt völlig untätig waren und haben ihm so diverseste freiverkäufliche Mittel gebracht. Hat alles nichts gebracht, ne? Und jetzt, ich würde sagen, der kriegt das mal einen Zugang irgendwie, ne? Der sieht ganz schön dehydriert aus. Also.
Auf jeden Fall. Man muss aber sagen, dass die WG-Bewohner alle gesund sind.
Und die haben nur ein Klo, also von daher, das ist, so Noro wäre dann relativ unwahrscheinlich. Das hätten ja dann alle durchgehabt.
Das ist wirklich unwahrscheinlich. Mhm. Nichtsdestotrotz brauchen wir, glaube ich, ein Isobett. Keine Notaufnahme nimmt
uns. Die freuen sich bestimmt, wenn wir den jetzt bringen. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall kriegt er jetzt erstmal so einen Zugang und dann schiebst du halt am Fliesentisch so ein paar Sachen beiseite und stellst halt fest, der hat auch mal ab und zu mal, also kifft ab und zu mal, hat so ein bisschen Equipment da liegen und dann fragst mal nach und sagt, ey, täglich eigentlich.
Ja, mehrfach täglich.
Mehrfach täglich raucht er Marihuana und das macht er schon wirklich seit Jahren. Also, okay, denken wir uns nicht so richtig bei. Die Mitbewohner freuen sich ein bisschen, weil jetzt das Bad endlich frei ist, weil nicht nur er bricht, weil der duscht auch den ganzen Tag und der hat nebst Wärmflaschen für den Bauch, sitzt er eigentlich nur dabei und lässt sich den ganzen Tag halt mit irgendwie heißem Wasser, weil es ihm das irgendwie besser geht, beträufeln. Mhm. Und die freuen sich, dass sie jetzt endlich wieder morgens auch rechtzeitig zur Arbeit kommen. Na gut, wir packen den ein und fahren in den nächsten Regelversorger, weil gut, was soll das so sein?
Genau, ja. Erbrechen bei einem 37-Jährigen, was soll das schon sein?
Gut.
Gut, in der Notaufnahme, Zugang hat er schon, Blut haben wir als Serviceleistung auch schon abgenommen, bekommt er noch eine Kurzinfusion, ich nenne es jetzt mal Bauchschmerztropf, eine Ampulle Womex und eine Ampulle Metamizol in einer 500er Ringer.
Mhm. Und da kommt dann auch die nächstbeste Internistin kommt dann und macht mal ein bisschen Anamnese und dann sagt der Patient auch, also 10 bis 15 Mal muss er schwallartig erbrechen, ne? Und dazwischen ist ihm die ganze Zeit kodderig und übel und er hat Bauchschmerzen. Also er ist wirklich so im Oberbauch Bauchschmerzen. Ja. Aber sonst ist die Anamnese eigentlich fast leer. Also
ja,
muss man so sagen.
Das Metamizol führt auch zu keiner Besserung. Auch der Einsatz von Buscopan verpufft, sodass die Internistin tatsächlich gezwungen ist, das Ganze mit Opiaten zu behandeln. Und erst dadurch ist eine relevante Reduktion der Schmerzen möglich.
Also sie macht Anamnese und der war jetzt nicht im Ausland, nimmt keine Medikamente, sonst gesund, nie irgendwo am Bauch irgendwie operiert worden, ne? Und dann fängt sie mal an, den zu untersuchen. Also das heißt, merkt dann halt also, Bauch sieht eigentlich soweit narbenfrei, ähnliches aus. Es ist zwar weich, aber wirklich druckschmerzhaft im Oberbauch. Abgehorcht hat sie auch, rege Darmgeräusche, also so nach Ilios oder so klang es jetzt auch nicht, ne? Und dann zückt sie auch den Ultraschall und findet aber auch nichts Wegweisendes, muss man so sagen. Jetzt kommen die Laborwerte, weil wir waren ja so nett und hatten schon vorher was abgenommen und man zeigt sich, also der ist ja wirklich dehydriert, der gute Junge, und das der Kreatinin ist ein bisschen erhöht, also so ein bisschen geringes beginnendes Nierenversagen, ordentlich Leukozytose, das lässt einen ja immer so ein bisschen mit Bauchschmerzen so ein bisschen
aufhorchen, auf jeden Fall. Das zeigt ja irgendwie der Körper, der kämpft irgendwie.
Und eine leichte Anämie. Und jetzt denkt sie sich, holen wir doch mal den Bauchchirurgen dazu, weil so Bauchweh plus Leukozytose, das ist ja auch immer so ein bisschen.
Ja, und es könnte ja auch wirklich ein akutes Abdomen sein, ne? Okay. Ich meine,
der untersucht auch nochmal, drückt auch nochmal drauf rum und denkt sich, bevor wir es verpassen, kriegt er ein CT. Also.
Genau. Also Ultraschall war nichts, aber Ultraschall ist ja doch immer sehr untersucherabhängig und nachts um 12 in der Notaufnahme sind ja meistens nicht die erfahrenen.
Abhängig auch noch irgendwie vielleicht.
Ja, so. Und die ganz erfahrenen Oberärzte sind dann ja meistens auch nicht da. Gut.
Okay. Also CT ergibt aber auch keinen wegweisenden Befund. Dann nehmen sie den auf und überlegen sich, Mensch, wir melden ihn mal vor morgen für so eine ÖGD, also so ein Ösophagogastroduodenoskopie, nehmen wir den mal auf, kriegt ordentlich weiter Medikamente, Flüssigkeit, damit sich das ein bisschen ausgleicht, ne? Und dann soll er morgen mal nüchtern bleiben. Ist er ja, glaube ich, eigentlich fast eh. Also.
Genau. In der ÖGD kommen eigentlich nur gereizte Schleimhäute raus, die man sich ja allein über mehrfache Erbrechen erklären kann. Die Retentionsparameter und die Leukozytose sind im Verlauf rückgängig, natürlich unter Volumensubstitution. Ja. Und der Zustand des Patienten bleibt eigentlich angespannt, beziehungsweise
also,
schlecht.
Der erbricht immer noch und jetzt fällt halt den Mitpatienten auf. Also der ist die ganze Zeit eigentlich nur im Bad. Der duscht die ganze Zeit, lässt heißes Wasser über sich, weil es ihm wirklich Besserung gibt. Und das ist ja so eine eigentlich relativ untypische Sache. Jeder eigentlich, der Bauchweh hat und Übelkeit, der mag eigentlich lieber nur irgendwie mit angezogenen Beinen im Bett liegen und nicht den ganzen Tag duschen. Also das ist schon so eine merkwürdige Geschichte. Naja, auf jeden Fall ist der Patient nicht immer nur am Duschen, sondern irgendwann wird er halt mal erwischt draußen, wie er dann wirklich wieder am Kiffen ist und draußen vom Klinikgelände. Und da wird dann auch mal nachgefragt und da erinnert sich die Ärztin, die Stationsärztin, da war doch mal was, das hatte sie mal was gehört auf einem Vortrag, und zwar ein sogenanntes Cannabis-Hyperemesis-Syndrom. Also Cannabis ist klar, Hyperemesis kennen wir vielleicht von den Schwangeren irgendwie noch,
genau.
Hyperemesis gravidarum, also vermehrte Übelkeit, vermehrtes Erbrechen, und dass es davon ein Syndrom gibt. Und dann ändert sich vielleicht auch nochmal dran, dass das gerade Einstellen des Cannabiskonsums, also wirklich aufhören damit, eine wesentliche Besserung gebracht hat. Und der Patient schafft es auch wirklich, mehrere Tage lang darauf zu verzichten, und auf einmal ist er beschwerdefrei und kann auch mit einer normalisierten Laborkontrolle wieder nach Hause gelassen werden.
Ja, als Ines mir über das Cannabis-Hyperemesis-Syndrom erzählt hat, dachte ich, das ist ja abgefahren. Davon hast du ja noch nie was gehört, und das, obwohl ich 2 Jahre in der Gastroenterologie gearbeitet habe.
Ich muss zugeben, ich habe es auch erst September letzten Jahres in einem Vortrag gelernt von einem Leiter einer Notaufnahme, der aus Holland kam. Und dann hat man noch ein bisschen tatkräftige Unterstützung von...
Genau. Wie das so ist, Ines hat den Artikel dazu geschrieben, und dann habe ich mit Timo telefoniert, mit dem wir auch den Elwart-Artikel zusammen geschrieben haben und der auch bei dem Hyperkalämie-Artikel geholfen hat. Und Timo meinte, ja Mensch, davon hatte ich schon 2 Leute in der Notaufnahme, oder wo die Diagnose am Ende gestellt wurde. Und dann hat er über einen Artikel rübergelesen und hat gesagt, ja, so ein paar Sachen müssen wir da ändern, weil die Patienten sehen doch ein bisschen anders aus, und da ist ja, wenn man sowas selbst schon mal erlebt hat, immer vorteilhaft. Vielen, vielen Dank, Timo, für deine tatkräftige Unterstützung.
Vielen, vielen Dank, es ist deutlich besser geworden, also der ganze Vortrag, runde Sache geworden. Jetzt ist ja so, Cannabis. Eigentlich hat man sich ja Cannabis immer als antiemetisch vorgestellt, ja auch einsetzbar meinetwegen bei Krebspatienten, die schon völlig abgemagert sind und gar nichts mehr zu sich nehmen können, mal so als Möglichkeit der Therapie. Und jetzt wundert mich so, warum führt das jetzt eigentlich zu Erbrechen? Also zur Pathophysiologie kann man da sagen, ja, Cannabis ist eigentlich antiemetisch, aber es wirkt auch an zwei speziellen Rezeptoren, CB1 und CB2. Die sind vor allen Dingen so im zentralen Nervensystem, aber dieser CB1, der kommt auch im ganzen Gastrointestinaltrakt vor. Reduziert dort eher eigentlich die Motilität, also das ganze Nahrungsbrei wird nicht richtig weiterverarbeitet und verringert auch die Magensäureproduktion, also stellt diese ganze Verdauung ein und relaxiert diese Verschließmuskel, die Sphinkter vom Ösophagus. Also das heißt, man kann es auch nach oben hin besser wieder abgeben. So sagen. Ein chronischer Cannabiskonsum scheint diesen CB1 dauerhaft zu stimulieren und wirkt diesen antiemetischen Effekt im ZNS entgegen. Mhm. Und THC ist halt eher stark lipophil, das heißt, es kumuliert möglicherweise und führt zu ständigen Reexpositionen und daher zum anhaltenden Effekt. Und im Tiermodell haben sie es mal nachgewiesen, dass in geringeren Dosierungen eher antiemetisch wirkt und in hohen Dosierungen eher zu Übelkeit geführt hat. Also dementsprechend auch eher ein Syndrom des dauerhaften Cannabiskonsums.
Ja, also spannenderweise zusammenfassend, eigentlich Cannabis eine antiemetische Substanz, aber gerade der chronische Konsum führt scheinbar zu dieser Hyperemesis. Wir reden jetzt hier bei chronischem Konsum tatsächlich über Jahre.
Also THC hat halt eine ziemlich hohe Halbwertszeit, also da hat es einen gewissen Speichereffekt.
Und das Ganze hat sich ein Herr Simonetti mal genauer angeguckt. Der hat das Ganze nämlich, also 2004 wurde das ganze Syndrom erst beschrieben. Das ist für eine Krankheit ein ziemlich jung, muss man ehrlich sagen. Erst beschrieben wurde das Ganze von einem Herrn Allen.
Und der Herr Simonetti hat dann sämtliche Case Reports, die zwischen 2005 und 2010 in PubMed gekommen sind, gesammelt, hat da 1571 Patienten herauskristallisiert, wobei er vor allen Dingen 98 eingeschlossen hat, bei denen das wirklich das Cannabis-Hyperemesis-Syndrom gewesen ist und konnte dann so Kriterien herausarbeiten, wann man davon sprechen kann. Und
genau. Das teilte einmal ein in Major- und Minor-Kriterien, wie das so in der Inneren ja eigentlich gute Schule ist. Die Major-Kriterien sind starkes zyklisches Erbrechen mit Übelkeit, Symptomende nach Cannabiskarenz, Symptomlinderung durch heißes Duschen, besonders des Abdomens, aber generell, und zum Teil heftige epigastrische oder periumbilikale Schmerzen. Die Minor-Kriterien sind Alter kleiner 50 Jahre, Gewichtsverlust mit mehr als 5 Kilo, morgendliche Symptomverstärkung, normale abdominelle Transitzeit, sowas kann man messen, und negative Ausschlussdiagnostik von anderen Krankheiten, Blut, Sono, Endoskopie, MRT, CT. Die Grundvoraussetzung für dieses ganze Syndrom ist natürlich der langjährige Cannabiskonsum, weil das natürlich der Auslöser ist. Ansonsten steckt in den Kriterien auch noch eine ganze Menge drinne. Also einmal, dass diese Patienten wirklich krank sind. Auch der Gewichtsverlust zeigt ja, dass der Körper da wirklich was zu tun hat, also dass das jetzt nichts Psychisches ist. Und dann steckt ja auch schon so ein Teil der Therapie drinne, also beziehungsweise der Symptomlinderung, nämlich durch heißes Duschen. Das ist auch ganz spannend. Es ist aber und bleibt eine Ausschlussdiagnose, weshalb wir Differentialdiagnostik betreiben müssen.
Ja, Differentialdiagnosen, da kommt einmal das Erbrechen mit einem organischen Korrelat dazu, natürlich, wo wir wirklich einen Grund haben, warum die Leute erbrechen, oder halt auch mal das Syndrom des zyklischen Erbrechens. Das ist eher eine funktionelle Störung mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Die rauchen auch mal Cannabis, aber eigentlich ist mehr so der Auslöser Stress, häufig mit einer psychischen Morbidität einhergehend, Depression, Angststörung oder ähnliches. Da ist eher die Magenentleerung verkürzt, was häufig bei denen auch vorkommt, ist mal eine Migräne. Also das wäre so unsere hauptsächliche Differentialdiagnose.
Ja, kommen wir zur Therapie des Ganzen. Also zunächst einmal muss ein schweres Krankheitsbild ausgeschlossen werden. Also ob das jetzt Ulkus, Ventriculi sind oder
Appendizitis,
wie auch immer. Alles, was wirklich ein sofort therapiebedürftiges Krankheitsbild darstellt, muss ausgeschlossen werden. Wir denken da, wie eben schon gesagt, an Blutbild, Sono, gegebenenfalls ein CT. Mein Ex-Chef würde das CT jetzt für die abdominelle Diagnostik verfluchen. Unser Bauchchirurg würde das wieder anders sehen. Da kann man sicherlich vortrefflich drüber diskutieren, aber wir müssen erstmal gucken, hat der Patient was anderes. Gerade auch die Leukozytose lässt ja an ein schweres Krankheitsbild zunächst denken. Überdiagnostik sollte natürlich wie immer vermieden werden, wobei das bei so einem schwerkranken Patienten natürlich schwer fällt. Würde mir als
als
behandelnder Arzt schwer fallen. Ja. Dann ist die Therapie natürlich erstmal Symptomlinderung und die haben wir, wie der Patient sich das ja auch schon selbst durch oder zuführt, durch heißes Duschen oder Baden.
Ja, vielen Dank an Ines, das war wieder super spannend und erhellend. Also ich werde jetzt in meinen Notarzteinsätzen immer an Cannabis-induzierte Übelkeit denken und sagen, alles easy, das ist nix, das ist Cannabis induziert. Sie sehen schon so aus.
Nix ist es ja auch nicht, muss man sagen. Ja. Aber ja, es ist eine Differentialdiagnose, die man vielleicht mal im Hinterkopf haben sollte.
Gehen Sie mal warm baden.